Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Heimatlandschaften des Off-Europa-Festivals. Das Festival Off-Europa zeigt im Mai zeitgenössische darstellende Kunst, Musik und Filme in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Bis dahin sprechen wir im Podcast mit illustren Gästen über Heimat und Landschaften. Das kann sowohl der eigene Körper sein, der Ort, wo Mensch aufgewachsen ist, kann Wohlfühlen oder Fremdsein bedeuten. Heimat ist da, wo das Bett steht. Heimat ist da, wo es wehtut. Heimat ist überall und nirgends. Heimat ist Utopie, ist Albtraum. Lasst uns darüber reden. Mein Name ist Sarah Hofmann, ich stamme aus dem Erzgebirge und bin freie Kultur- und Lokaljournalistin und Moderatorin. Meine Wirkstätte ist Südwestsachsen und meine Wahlheimat ist Chemnitz. In den 6 Folgen des Podcasts Heimatlandschaften werde ich mit jeweils 2 Gästen über einen bestimmten Aspekt von Heimat sprechen. Dabei handelt es sich um Menschen, die am Festival Off Europa mitwirken und oder einen besonderen, aufregenden und spannenden Blickwinkel auf das Thema Heimat haben. Dann hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Heimatlandschaften. Heute zum Thema Heimat und Protest, Heimat und Zivilcourage, Heimat und Subkultur und ja, Heimat und Musik und vor allem Punk. Wir haben uns heute hier versammelt mit 2 Gästen. Auf den ersten Blick verschieden, aber vermutlich gar nicht so stark. Wir haben da einmal Paula Irmschler, 1989 in Dresden geboren, hat in Chemnitz ab 2010 Politikwissenschaft studiert und zog danach nach Köln. Bekannt ist Paula Irmschler geworden, vor allem durch ihren Roman Superbusen, in der Region vor allem als Chemnitz-Roman bekannt, in der Paula Irmschler sich abarbeitet an Chemnitz 2018 an den rechtsextremen Ausschreitungen im Nachgang des Stadtfestes. So, Paula Irmschler ist gleichzeitig auch Journalistin und Kolumnistin und auch Podcasterin, ist quasi eine sehr medienaffine Person. Und ihr gegenüber steht heute Bernd Stracke. Bernd Stracke, Jahrgang 1963, ein Leipziger, lebt heute in Löbau, wo ich erst googeln musste, wo Löbau tatsächlich ist. Deswegen verrate ich euch das hiermit. Löbau ist in der Lausitz bei Görlitz. Oder gibt es da noch eins? In der Oberlausitz. Also quasi im Wolfseinzugsgebiet.
Absolut.
Richtig an der Basis. Genau. Bekannt geworden ist Bernd Stracke vielen als Punksänger und Co-Autor der Punkbands Wutanfall und Lattentat. Wirklich? Heißt das, wird das so ausgesprochen?
Da gibt es verschiedene Varianten, ja. Eigentlich ist es das Französisch mit Apostrophe Lattentat, ne? Und dann gibt es aber welche, die haben dann L-Attentat gesagt, weil die das L für Leipzig gelesen haben. Und dann sind verschiedene Interpretationen alles erlaubt. Ich sage Lattentat.
Und du bist bekannt geworden durch deinen Dasein als Punker in der DDR, wobei das, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, ja nur einige wenige Jahre deines Lebens quasi waren, die aber heute immer wieder auf dich zurückfallen, weil eigentlich bist du ja heute in Sachen Zivilcourage unterwegs vor allem, oder?
Ja, also seit 20 Jahren bin ich in diesem Bereich unterwegs, als die ersten Bundesprogramme gegen Rechtsextremismus aufgelegt wurden Anfang der 2000er als Reaktion auf die 90er, die sogenannten Baseballschlägerjahre. Die habe ich ja also live hier dann auch erlebt, weil ich in den 90ern dann aus West-Berlin nach Sachsen wieder zurückgezogen bin. Und seitdem bin ich da eigentlich dran. In verschiedenen Formen, in Initiativen, in Vereinen und jetzt in Beratung und Begleitung von Kommunen.
Dann sind wir jetzt auch schon voll drin im Thema. Du setzt dich gegen Rechtsextreme und gegen antidemokratische Tendenzen ein, wohnst aber in der Provinz, in der Lausitz. Wie passt das denn zusammen?
Ja, das kommt genau daher. Also gut, diese Vorprägung kam natürlich schon von meiner aus der Punkzeit raus, mit meiner pazifistischen Anarcho-Grundhaltung, die ich so als Jugendlicher mit mir getragen habe, habe ich das natürlich mit einem ganz anderen Selbstverständnis nochmal in Berlin erlebt. Ich habe dann in West-Berlin in Kreuzberg gelebt, lange Zeit, und habe da auch die ganzen Geschehnisse in den 90er Jahren mitbekommen. Und bin dann aber Anfang der 90er Jahre also auch schon wieder hergezogen nach Sachsen. Und da war eine komplett andere Szene, ländlicher Raum, ganz anderes Selbstverständnis unter den Jugendlichen, Kameradschaften in jedem Ort, mehrere Jugendclubs, die sich unbedingt bekennen mussten zu irgendeiner politischen Richtung, wo ich dachte, hey, die können doch einfach mal Fußball gucken. Aber das war, also es war alles ziemlich politisiert in den 90er Jahren und ziemlich gewaltaffin, und die Menschen, die das hätten im Blick haben können. Die waren eher verunsichert, weil sie nicht wussten, ob sie ihr Haus behalten, ihren Arbeitsplatz wiederfinden, was auch immer. Das war alles so eine, ja, so eine unklare Zeit. In dieser Zeit musste ich aber irgendwie was tun. Und da bin ich dann irgendwann zu diesem Programm gekommen und habe dann in deinem Bereich gearbeitet.
Paula, diese unklare Zeit, von der Bernd gerade spricht, ist ja quasi deine Kindheit gewesen und deine erste Sozialisierungs- und Jugendzeit in Dresden, richtig?
Also die 90er Jahre jetzt.
Oder vielleicht auch die 2000er, weil die Frage ist ja, ob sich das wirklich, ob die aufgehört hat, diese Zeit so, ne?
Ja, also ich habe eh so ein bisschen das Gefühl, dass so ich teilweise ganz andere Erfahrungen gemacht habe, einfach weil ich in so einer Großstadt gewohnt habe, in der auch im Gegensatz zu Leipzig jetzt zum Beispiel, wie ich es jetzt von anderen FreundInnen höre, meinem Eindruck nach jetzt so eine antifaschistische Szene nicht so präsent war, sondern es so einen ziemlichen Konsens gab, dass man eher rechts ist unter den Leuten irgendwie, um es mal so ein bisschen so zu sagen, aber eben nicht, also nicht so deutlich wie eben in der Provinz, ne? Sondern ich habe Dresden immer als sehr chauvinistisch irgendwie wahrgenommen, mit so einem sehr starken Alltagsrassismus und Alltagsvorurteilen gegenüber allem, was so fremd ist sozusagen oder eben auch, was irgendwie links aussieht, ne? Der Begriff Zecke ist mir sehr präsent. Und es ist oft nicht so sehr eskaliert, es sei denn, es war dann irgendwie der 13. Februar und der größte europäische Nazi-Aufmarsch. Aufgrund der Bombardierung Dresdens des Jahrestages. Und ich habe so das Gefühl, ganz viel begreife ich heute auch erst, indem ich mich halt beschäftige mit dem, wie war denn eben in der Provinz das ostdeutsche Leben, auch also als ich dann in Chemnitz gewohnt habe, auch ganz anders. Und ich finde, da gibt es ganz krasse Unterschiede. Oder Ost-Berlin, auch nochmal eine ganz andere Geschichte, und finde es total schwierig, da was Einheitliches sozusagen zu erzählen.
Kurze private Frage, warst du eine Zecke?
Ich wollte immer eine sein, tatsächlich. Ich wollte voll immer gern mit den coolen Antifas rumhängen, aber ich war keine tatsächlich in meiner Jugend, sondern ich war wirklich so in den Mainstream-Discos und habe Viva den ganzen Tag geguckt und finde das auch mittlerweile alles toll, aber ich war tatsächlich nie in so einer Punk-Szene oder in irgendeiner alternativen Szene. Ich war zwar dann in der Neustadt auf der Schule, aber erst als ich Abi gemacht habe, und dann bin ich auch dann ein paar Jahre später schon nach Chemnitz gezogen, und dann eher habe ich dann endlich mal so Leute gefunden, erst in Chemnitz, die sich auch wirklich AntifaschistInnen genannt haben und mit denen ich dann ganz viel gemeinsam so gelernt habe und ganz viele Gespräche geführt habe, und würde sagen, dass ich wirklich erst so Antifa in dem Sinne erst in Chemnitz geworden bin, tatsächlich.
Das würde ich euch beide gerne fragen, weil das treibt mich schon seit einer ganzen Weile ernsthaft um. Die Frage ist, ihr beide wolltet ja dann quasi Anti sein. Punk sein ist ja quasi der Inbegriff von weg vom Mainstream auch so, ne? Und Antifa ist was ganz Ähnliches. Das ist so ein bisschen wieder die Mehrheit ein Stück weit. Warum entscheiden Menschen sich dafür? Warum habt ihr euch dafür entschieden, Anti zu sein, auch im kulturellen Ausdruck, was ja weggeht von so einem Mehrheitsheimatbegriff? Das ist ja quasi ein Bruch mit Erwartungen.
Gute Frage. Also ich glaube, einerseits schon was Biografisches. Also ich komme aus einer Großfamilie, wir waren arm. Ich habe es gibt diverse Leute sozusagen in meiner Familie. Das heißt, wir haben Angriffe erfahren, wir haben rassistische Angriffe erfahren, wir haben homophobe Angriffe erfahren als Familie. Also glaube ich, da habe ich schon immer so ein bisschen gemerkt, irgendwie passt das hier nicht so richtig. Dieses Ganze, was ich vorhin schon meinte, dieses chauvinistische, für mich chauvinistische Dresdner Gehabe, ging für mich nicht auf, ne? Also dieses, okay, man fühlt sich abgehängt und ist deswegen rechts, ging bei uns irgendwie auch nicht, weil wir betroffen waren von verschiedenen Diskriminierungsformen. Also es war so völlig klar, irgendwie passt das hier nicht. Irgendwie will ich was Solidarisches, und ich hätte das lange gar nicht benennen können, was es ist, und habe später erst begriffen, okay, was ich eigentlich gut finde, ist irgendwie was Sozialistisches, ne? Um es mal auf den Punkt zu bringen, eine Utopie, die irgendwie damit zu tun hat, wie können Menschen gerecht leben, wie sind Menschen nicht arm und wie sind Menschen jedweder Herkunft oder Sexualität halt irgendwie gleichgestellt. So, und das findet man dann vielleicht erst ein bisschen später raus, wenn man sich unterhält oder Sachen liest, wie das dann heißt, was man eigentlich meint sozusagen. Und genau, habe natürlich deswegen auch früh so einen Widerstand gehabt mit diesem ganzen Nazi-Krams, der eben sehr präsent war. Und gerade auch wirklich diese Dresden 45 Mystifizierung, die war sehr stark. Also die habe ich auch im Buch, also es war für mich sehr, sehr prägend, meine Kindheit und Jugend über dieses Thema. Und genau, später dann halt die Auseinandersetzung damit. Und dann war es irgendwie logisch, dass, wo das hinführen muss, nämlich ja zu antifaschistischem Engagement letztendlich.
Ja. Bernd, war das für dich auch so logisch?
Na, wir kommen jetzt, glaube ich, nicht drum rum, komplett mal die verschiedenen Generationen anzusprechen. Das geht nicht anders. Wenn ich jetzt über meine Punkzeit spreche, sprechen wir über Anfang der 80er Jahre. Und zuvor kam ich aus der DDR-Friedensbewegung. Wir haben als Friedensbewegung auch Kerzen aufgestellt an der Ruine der Friedenskirche am 13. Februar, aber mit einem komplett anderen Hintergrund, mit dem Schwerter zu Flugscharen-Hintergrund, der damals einen ganz anderen Widerstand gezeigt hat. Unser Problem damals als Punks waren ja gar nicht die Nazis oder irgendwelche Faschos, die da rumgerannt sind. Das kam erst in der zweiten Hälfte der 80er Jahre, wo ich eigentlich schon weg war. Ne? Ich war dann im Gefängnis, war zweimal inhaftiert, politisch zu DDR-Zeiten und bin dann abgeschoben worden. Unser Hauptproblem, mit dem wir uns als Punks auseinandergesetzt haben, war die SED-Diktatur. Und deswegen auch der Begriff Antifaschismus. Wir müssen uns mal kurz einigen, worüber wir sprechen, weil ich bin mit einem Begriff Antifaschismus groß geworden, der staatlich war. Das war ein staatlicher Antifaschismus vom DDR-Regime und damit hat man sich quasi freigekauft von jedem diktatorischen, militaristischen Ambitionen, die ja trotzdem da waren. Also das war für mich zu DDR-Zeiten kein nur positiv belegter Begriff. Der staatliche Antifaschismus, der verordnete staatliche SED-Antifaschismus, war jetzt quasi eine Rechtfertigung für Unterdrückung und Militarisierung. Und das war für uns natürlich überhaupt nicht gangbar. Der Begriff Faschismus wurde immer wieder benutzt. Ich bin ja immer wieder gesagt, ja, wir haben es eher mehr mit Nationalsozialisten zu tun gehabt. Faschismus habe ich eher verortet in Ungarn, Kroatien, Italien und Nationalsozialismus durfte quasi nicht benutzt werden, weil das Wort Sozialismus drin vorkam und sich die Herren der sozialistischen Regierung da selbst angesprochen gefühlt haben. Und deswegen bei der Begrifflichkeit habe ich da lange dran zu kauen gehabt, ne? Also auch bei der nächsten Generation, die dann kam. Das hat sich dann vollkommen nochmal verschoben in den 90er Jahren, wo die Überfälle dann so massiv waren, auch in Leipzig Anfang der 90er Jahre, in Berlin auf verschiedene Veranstaltungen. Und das war ja auch immer Thema. Ich selber kann mir gar kein Label mehr zuordnen. Also ich versuche einfach menschlich das zu machen, was noch irgendwie geht. Aber ich habe immer das Gefühl, die Labels sind so oft missverstanden und fehlinterpretiert oder anders interpretiert oder diskussionsbedürftig, dass ich das nicht mehr so wirklich schaffe, mir so ein Label aufzudrücken.
Dennoch lässt sich das ja häufig gar nicht vermeiden, gerade wenn das Gegenüber nicht die Zeit aufbringt oder wenn der Rahmen das nicht hergibt, intensiv jegliche Lebensgeschichte zu erzählen, bevor man ins Gespräch geht. Die Frage ist ja trotzdem, welche Zuschreibung du dann auf die Schnelle für dich wählen würdest, weil das, was du tust, würde ich jetzt zumindest nach meinem Verständnis ja schon als antifaschistische Arbeit bezeichnen, wenn aber auch aus dem Antifaschismusbegriff meiner Generation heraus.
Ja, das ist halt immer die Frage. Ich achte sehr auf diese Begriffsklärung, weil damit wir da wirklich von demselben sprechen. Na, also ich habe mich zu DDR-Zeiten gegen die SED-Diktatur gewendet. Na, das hat mich sehr geprägt, diese
Warum eigentlich? Jahre.
Es war ein militaristisches Land, es war einparteiengeführt, es war gleichgeschaltet. Sämtliche Organisationen unterlagen einer Partei, das war die SED. Die hatten dann zwar so eine Scheindemokratie, wo es tatsächlich noch andere Parteien gab, die im Grunde genommen alle der einen Partei hörig waren. Das war die CDU und da gab es die LDPD und da gab es die NDPD und also alles Mögliche, so eine Parteien, wo man alibimäßig reingegangen ist, wenn man nicht in die SED reingehen konnte. Am Ende war aber in der Nationalen Front, schönes Wort, ne? In England ist es National Front, das sind die Faschisten. Und hier hieß es dann Nationale Front, SED-Regime war, es war halt eine Diktatur. Und die haben uns damals allen Subkulturen, Jugendkulturen, die jenseits der FDJ und dem Gleichgeschalteten ihr eigenes Ding gemacht haben, emanzipatorisch und unabhängig von den staatlichen Organen, die haben die sozusagen als Angriff auf ihr System gesehen, was es vielleicht gar nicht war. Vielleicht war es einfach nur pubertärer Ausdruck von Fröhlichkeit und Miteinander. Aber indem sie es unterdrückt haben, haben sie es automatisch zum Widerstand gemacht. Das ist egal, ob das jetzt Fußballfans, Mettler, Punks oder die Blueser vorher waren. Die Jugendsubkulturen in der DDR waren automatisch schon im Kontra, so, wenn die nicht von der FDJ oder von den Jungpionieren organisiert waren.
Was ich mich manchmal frage, ist, ist das heute auch so? Die Zeiten haben sich geändert und wir leben natürlich jetzt in einer Gesellschaft, die weniger restriktiv ist. Andererseits frage ich mich, ob das wirklich so der Fall ist. Weil ich meine, Punk war ja in der DDR im Prinzip auch eine Kunstrichtung, die richtig in your face ist, SED, so, ne? Die so richtig unter die Gürtellinie ging. Die Frage ist, womit lässt sich denn heute gegen den Mainstream angehen? Lässt sich heute überhaupt noch gegen den Mainstream angehen? Zum Beispiel, Paula, das geht auch an dich. Du influenzt ja über die sozialen Medien relativ viel. Die Frage ist, bist du damit auch anti? Kannst du damit was bezwecken und bewirken?
Ja, ich glaube, das frage ich mich immer wieder. Deswegen ziehe ich mich dann auch immer mal wieder zurück, weil manchmal glaube ich nein, manchmal glaube ich ja. Es ist gerade sehr schwierig zu sagen, was Mainstream ist, weil man das Gefühl oft hat, irgendwie geht da was durcheinander, wer ist laut. Hat man ja jetzt auch so ein bisschen gemerkt am Wochenende mit den Demonstrationen, dass man gar nicht mehr so sagen konnte, was ist denn jetzt sozusagen Common Sense. Ich glaube, den gibt es bei vielen Themen einfach gar nicht mehr so stark. Ich glaube, dass es immer noch provoziert, also ja, offensichtlich, wenn man von Utopien spricht. Erst letztens hatte die Autorin Elisa Aseva einen riesigen Shitstorm, weil sie sich für den Kommunismus ausgesprochen hat, zum Beispiel, ne? Kann man ja alles diskutieren, aber wie stark immer noch der Reflex ist gegen diese, überhaupt gegen diese Utopien oder Theorien, daran merkt man ja, dass es da offensichtlich doch immer noch ganz krasse, ja, Reflexe gibt.
Du sprichst ja von der Schwarzer Wagenknecht-Demo am Wochenende, richtig?
Genau, also nur so als ein Beispiel, dass man jetzt sagt, dass viele sagen in den Debatten, ah, keine Ahnung, der würden jetzt manche drauf gucken und sagen, der Mainstream ist, dass man Ukraine solidarisch ist, und andere würden aber sagen, der Mainstream ist, dass man zufrieden aufruft und Russland Verständnis zeigt und irgendwie relativiert. Also ich finde da gar nicht, also bei ganz vielen Sachen gar nicht mehr klar, wie man jetzt sagen soll, was jetzt der Mainstream ist, was jetzt irgendwie das Groß der Gesellschaft irgendwie sagt. Genauso wie bei Feminismus sagen ganz viele, wir sind noch gar kein Stück weiter, und manche sagen, überall ist Gender-Terror, ne? Also ich glaube, da muss man erst mal gucken, was ist denn hier wirklich Phase, wie sind die Studien und so. Also weil online da einfach ganz viel durcheinander gerät und vieles präsenter wirkt, als man denkt, und damit auch viele Leute denken, Antifaschismus zum Beispiel wäre überhaupt nicht mehr nötig, weil wir haben ja im Internet ganz viele laute, wütende Stimmen. Aber wenn man mal im Alltag guckt, was immer noch passiert, wie viel Rassismus immer noch stattfindet, wie viele Transmenschen angegriffen werden und so weiter und so fort, merkt man ja, eben genau, das Internet ist vielleicht nicht der einzige Ort, wo man Kämpfe führen muss. Man muss vielleicht doch zu den Leuten gehen, man muss vielleicht doch in Parteien agieren, man muss vielleicht doch in Gruppen sich treffen und reden und so weiter. Genau. Ja, da muss man auch noch viel auseinanderdröseln, glaube ich.
Das Ding ist, ich folge dir ja im Internet auf deinen Kanälen, weil ich selbst, was vielleicht auch ein Generationending ist, wir sind ja ungefähr gleich alt, Paula, ich selber interessiere mich für diese Themen sehr und bin da fest verankert in den Diskursen, aber ich arbeite ja auch in Chemnitz und bin da als Journalistin tätig, auch in Südwestsachsen, und weiß, dass das häufig nicht der Lebensrealität der Menschen entspricht. Da würde mich bei dir, Bernd, auch sehr interessieren, ob das für dich eindeutiger ist, die Lebensrealität, in die du quasi Zivilcourage einbringst, ob die Themen da eindeutiger behandelt werden bei den Menschen, mit denen du arbeitest.
Nee, also erstmal gebe ich dir recht zu den Mainstream, was ist das? Als Punks in den 80er Jahren hatten wir es relativ einfach, da war der Feind klar, weil das so schön zentralistisch organisiert war, das war so schön klare Diktatur, die da oben, NVA, alles Staatliche, War ganz einfach. Heute das zu erkennen, ist ja schon, das ist ja schon erstmal eine Maßnahme. Da muss man sich ja sehr vielfältig interessieren und belesen und nachschauen und nachdenken, damit man sich erstmal klar sein kann. Ich war mir in den 90er Jahren total sicher, was ich denke, was ich bin. Na, umso älter ich wäre, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso unsicherer werde ich. Und ich merke, das ist in der Gesellschaft auch total schwierig und in den Diskussionen auch total schwierig. Also wo in den 90er Jahren schon klar war, da waren die White Power Nazis in den entsprechenden Kameradschaften, wie sie es genannt haben, oder es gab auch diese wirklich übelst rechtsextremen Parteien, jetzt mal von der NPD abgesehen, gab es ja dann noch FAP und etliche andere Splitterparteien. Und heute ist es gar nicht mehr so eindeutig. Und wenn ich mir jetzt das Demonstrationsgeschehen angucke, dann muss ich erstmal genau hingucken. Wer ist denn hier wessen Kind? Und wenn ich mir die Demonstration schon seit Corona, da brauchen wir jetzt gar nicht den Kriegsausbruch zu betrachten, sondern seit Corona schon anschaue, die schwarz-weiß-rote Fahne ist immer dabei. Ja, die Freien Sachsen sind immer dabei. Dazwischen kommt mal eine Regenbogenfahne, da kommt mal eine Friedenstaube, da kommen mal die schwedischen Fahnen, weil die ein anderes Impfsystem hatten. Auf einmal kommt eine Schweizer Fahne, weil die dann auf einmal anders mit den Masken umgegangen sind. Und man blickt überhaupt nicht mehr durch. Diese schöne Eindeutigkeit der weißen Schnürsenkel, und das ist leider weg. Ne? Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch vermeintlich Linke an Stellen wiederfinden, wo wir nicht gedacht hätten. Gerade hier ist ein Riss gegangen durch ganz viele Vereine, Institutionen, die vorher ganz eindeutig sich bekannt haben. Als es aber um diese Krankheit ging, da merkte ich, Mensch, Anthroposophen, die dann auf einmal total antisemitischen Kram gequatscht haben. Alles Leute, die ich auch kannte, wo ich völlig entsetzt war und immer noch bin zum Teil. Es fällt mir ganz, ganz schwer, jetzt mich da richtig auf die richtige Seite zu stellen. Ich mache das jetzt im Moment sehr nach Gefühl. Jetzt irgendwie so eine eindeutige Haltung zu haben, große Achtung, wer das hinkriegt. Also ich gebe mir immer Mühe, mit einer gewissen Grundhaltung, die ist aber ganz, ganz elementar humanistisch und menschenfreundlich. Aber jetzt in diesen ganzen Geschehen, wo von einem Tag zum anderen vollkommen verschiedene Dinge passieren und ich jedes Mal wieder neu überrascht bin, ist das einfach nicht mehr so einfach und nicht mehr so eindeutig.
Was macht das denn mit deinem Heimatgefühl? Weil das klingt ja, es wäre, also ne, wenn Sachsen dein Handlungsrahmen ist und wenn du auch noch in der Lausitz lebst, was macht das denn mit deiner Verankerung in der Welt, also vor allem auch mit deiner regionalen Verankerung, mit dem Gefühl verankert zu sein?
Das ist ja schon mal spannend, wie definiere ich denn jetzt Heimat? Ne? Also ist es regional oder fühle ich mich Heimat einfach, es sind Heimatmenschen, mit denen ich mich verstehe? Wenn ich nach Leipzig komme und treffe mich mit meinen Punk-Kumpels von früher, da ist ganz viel Selbstverständnis da. Da muss ich nichts erklären, warum ich was mache oder warum ich was nicht mache, warum ich was trage oder was nicht trage. Das ist irgendwie alles klar. Und ist das dann Heimat für mich? Ist das vielleicht mehr Heimat, als wenn ich jetzt in der Oberlausitz rausgehe und das Gefühl habe, oh, ich bin ja nach über 20 Jahren, die ich jetzt hier lebe, eigentlich immer noch der Kringo. Mir sieht man das schon von Weitem an, dass ich nicht hierher gehöre. Und bei den Gesprächen, wo alle so in einer gewissen Selbstverständlichkeit verharren, ne, ja, und das müsste jetzt passieren und das, und wo ich sage, hey, nee. Und aber die äußern das nicht, weil sie tatsächlich unbedingt einer Meinung sind, sondern weil sie einfach einen gewissen Harmoniebedürfnis merken, okay, das ist der Mainstream, das kommt ja gut an. Und wenn du da widersprichst, bist du bist ein totaler Stachel im Fleisch die ganze Zeit. Dann nervst du nur rum. Du bist die anstrengende Person. Aber das wäre jetzt regional. Wenn ich mir die Hardware angucke, also Berge, Natur, die Dörfer, die Geschichte, super. Fühle ich mich hier wohl. Also ich bin während der Lockdown-Zeiten extrem viel wandern gegangen und habe das auch immer genutzt, um zu gucken, wer ist denn so auf der Straße. Habe immer so genutzt, auch mal historische Stellen aufzusuchen, Lost Places und was ist denn mit den Fabriken passiert. In den 90ern, sage ich jetzt mal, nur nach dem Zusammenbruch und wie ist das dann weitergegangen mit den Menschen vor Ort. Das ist alles super spannend. Und dann bin ich natürlich hier schon in gewisser Art und Weise in der Heimat. Aber das Heimatgefühl ist nicht immer ein Glücksgefühl.
Paula, du nickst. Und zwar als eine Person, die ihre Heimat ja auch verlassen hat in den vergangenen Jahren, richtig?
Genau, ich bin ja nach Köln gezogen. Ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt jetzt erst aus der Ferne so Ossi geworden bin. Also nicht nur, weil ich weg bin und das feststelle, was für Unterschiede es gibt zwischen mir und anderen meiner Generation und den Älteren sowieso. Aber auch, weil ich mich viel mehr unterhalte jetzt mit Leuten über Ostdeutschland. Mit meiner Mutter zum Beispiel rede ich ganz viel seit ein paar Jahren, worüber wir früher nie geredet haben. Es hat mich halt einfach alles nicht interessiert. Und wir haben beide immer so getan, es wäre es ja alles vorbei gewesen, 89 und so weiter. Was hat man noch damit zu tun? Stimmt ja alles überhaupt nicht. Und das heißt, ich lerne jetzt eben erst ganz viele Sachen über Ostdeutschland und merke eben durch die Wessis in meiner Umgebung, dass ich Ossi bin und fühle mich auch viel mehr verbunden mit Ostdeutschland, aber jetzt zum Beispiel nicht speziell mit Dresden zum Beispiel, das eher weniger, aber zum Beispiel mehr mit Chemnitz. Fahre ich auch viel lieber hin, immer noch. Ich habe da auch ganz viele Freunde und bin da auch ganz oft. Und ich habe auch irgendwie in Köln halt eine Heimat gefunden. Also ich bin ja nach Köln gezogen, weil ich mich da so wohlfühle und viele sagen mir auch, dass ich eigentlich irgendwie da viel besser hinpasse. Und ich mag diese ganze Art da und habe das Gefühl, das passt eh total gut irgendwie. Also irgendwie beides. Also einerseits, dass ich so merke, da gehöre ich hin und da gehöre ich irgendwie auch hin. Und genau, wie schon Bernd meinte, auch ganz viel mit den Menschen einfach. Ich fand, was du gesagt hast, so diese Selbstverständlichkeiten, das trifft sehr gut. Also alleine, wenn ich in Köln auf Leute aus dem Osten treffe, dann wir haben direkt irgendwie eine Verbindung zueinander, so, und bestimmte Themen und können auch direkt uns über bestimmte Sachen lustig machen, die wir erlebt haben mit Wessis. Und also es gibt da einfach schon so ein paar Sachen. Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich die Heimat verlassen habe, sondern eher so ein bisschen gefunden habe. Aber ja, auf zwei Arten irgendwie. Ja.
Jetzt, wo wir uns dem Heimatbegriff schon ein Stück weit nähern, würde ich vorschlagen, dass wir ein kleines Spiel spielen, auf das ich mich ganz besonders freue. Wir spielen nämlich freies Assoziieren und ich stelle euch Fragen. Ich benenne euch auch, ne? Und ihr antwortet mir wie aus der Pistole geschossen. Nicht überlegen, wirklich nicht überlegen. Schwört, dass ihr nicht überlegt. Einfach raus damit. Es gibt kein richtig oder falsch. Macht damit.
Ja.
Ja.
Paula, wie riecht Heimat für dich?
Kerzen. Wisst ihr, was ich meine?
Räucherkerzen.
Räucherkerzen, Tannenbaum-Räucherkerzen.
Ah. Bernd, welche Farbe hat die Heimat?
Grau.
Oh. Paula, bei dir?
Grün.
Bernd, drei Gerichte, die nach Heimat schmecken.
Sauerkraut, Vanilleeis,
Du überlegst.
Lakritz, Entschuldigung. Lak
Paula, du lachst. Komm, du, drei Gerichte, die nach Heimat schmecken.
Kartoffeln mit Quark. Hühnerfrikassee und Doppelkekse.
Und wer hat die gekocht?
Mutti.
Sagt mir mal, wie aus der Pistole geschossen, ein Musikstück oder eine Musik oder ein Song, der sich, wenn ihr jetzt spontan an Heimat denkt, welche Musik kommt da sofort in den Kopf? Wer es zuerst hat, raus damit.
Ganz schwierig. Ich habe drei Heimaten. Ist es Berlin, ist es Leipzig oder ist es hier?
Na
Das Erste, was mir in
dann
den
gib
Kopf
doch jeder
kam,
der
war
Dreier eins.
Oberlausitz, geliebtes Heimatland.
Wie fühlt sich das an, wenn das erste ist, was dir in den Kopf kommt?
Das fühlt sich an, dass wir das, als ich hier angekommen bin, war das eine Parodie, so. Ne? Also das nachzusingen, was sie gesungen haben, das ist ja wie in Brandenburg, Steige auf, du roter Adler oder irgendwie so lokalpatriotische Songs. Die haben wir so interpretiert am Lagerfeuer, lustigerweise. Aber mittlerweile kann ich das auch nachvollziehen, dass die Leute hier ihre Heimat lieben. So.
Und wie klingt Leipzig?
Leipzig in Trümmern. Berlin habe ich nichts.
Cool. Das war jetzt mein locker luftiges Spiel. Dann sind wir nämlich auch gleich im nächsten Themenkomplex drin. Lass uns mal noch ein bisschen über Heimat und Musik und Heimat und Subkultur sprechen. Ist das ein Widerspruch? Gehört das zusammen?
Das ist total unterschiedlich. Das ist ganz schwierig. Also ich für mich jetzt aus meiner Biografie heraus gehört das zusammen, weil ich glaube, die Subkultur ist ein Mittel von jungen Menschen, sich zu emanzipieren von Elternhaus und Gesellschaft oder Umfeld. Und das ist meistens in einem jugendlichen Alter, Pubertät, Adoleszenz, dass man sich da irgendwo ein Stück weit trennt. Es gibt aber auch eine Subkultur jetzt aus meiner Biografie, die jetzt jenseits von Leipzig in Berlin war zum Beispiel, wo die Menschen sich oder die jungen Leute, die sich dort getroffen haben, die sind meistens geflohen vor Militärdienst, vor allen Dingen die Schwaben und die Sachsen, weil es in West-Berlin keinen Militärdienst gab. Und die haben sich sozusagen durch das Weggehen aus der Heimat getrennt von Elternhaus, Religionszusammenhängen und Dorf und haben die Subkultur in Berlin gelebt als heißer Kessel der Subkultur. Na? Wenn ich jetzt hier wohne und an Subkultur denke, dann denke ich nur in geschichtlichen Dimensionen. Da denke ich nur an früher. Also ich unterstütze jetzt hier Leute, die hier in der Subkultur sind, aber da bin ich eher so der väterliche Freund.
Dennoch warst du ja Punker in der DDR. Du hast ja quasi, das ist ja der Inbegriff von Subkultur.
Na klar, aber das war ja in meiner Heimat, da war ich ja pubertär und klein. Das ist ja alles, das ist ja jetzt der historische Rückblick darauf. In Leipzig habe ich mich gewehrt gegen die Verhältnisse, diese Umweltverschmutzung, diese diktatorischen Geschichten. Als ich dann in den Westen gekommen bin, konnte ich mit diesem Widerstand, den ich dort gelebt habe in Leipzig, gar nichts mehr anfangen. Das verpuffte da im Nix, weil die Situation gar nicht mehr da war, gegen die ich gekämpft habe. Wenn ich von dem Lied Leipzig in Trümmern spreche, dann rede ich ja von meiner reellen Erlebnissen in meiner Jugendzeit in Leipzig. Mit dem Lied kann ich in West-Berlin nicht viel anfangen. Das interessiert dort keine Sau. Also da waren das andere Beweggründe in der Subkultur zu sein. Das wollte ich vorhin sagen, ne? Deswegen hat das schon was damit zu tun. Die meisten jungen Punks, die ich jetzt hier kennenlerne, oder junge widerständische Leute in der Umweltbewegung und wie auch immer, die richten sich jetzt hier gegen die Verhältnisse, unter denen sie aufgewachsen sind. Das ist sozusagen eine Art jugendliche Rebellion, berechtigterweise, weil sie in so einem Mainstream aufgewachsen sind, mit dem sie sich nicht identifizieren, von dem sie sich emanzipieren wollen.
Aber dann darf ich?
Ja, bitte.
Ich würde deswegen genau sagen, also vielleicht zum Beispiel, was ich vorhin über Heimat gesagt habe, ist vielleicht eher was man mit dem Begriff Zuhause eher beschreiben sollte. Und wenn man jetzt Heimat als dieses wirklich Herkunft und dieses so ein bisschen eingemottete, piefige, da wo man herkommt, findet man, da verhält man sich ja größtenteils immer erstmal kritisch dazu, es sei denn, man geht zum Schützenfest und findet das alles klasse und heiratet dort und bleibt da, ne? Und deswegen würde ich ja fast sagen, dass Subkultur natürlich zwingend damit zu tun hat, aber halt genau dieser Widerspruch ist, und der ist ja total schön, also es ist eine Reaktion darauf, ne? Also so ein, sich eine kritische Auseinandersetzung mit dem, was eben da läuft im Dorf oder eben auf den Schützenfesten oder mit der eigenen Familie oder eben größer in der Stadt, also schon ein sich dazu verhalten und meist auch kritisch zu verhalten, bis hin zu das wirklich ablehnen, aber ja, eigentlich ist es genau dieser Widerspruch, würde ich sagen.
Ich würde gerne noch eine Überlegung anstellen. Die Überlegung, wie bewerte ich denn Subkultur generell? Ich würde sie nie prinzipiell positiv bewerten. Ich komme zwar selber aus einer gewissen Form von Subkultur und ich habe mich sehr viel mit Subkulturen beschäftigt, auch ob das die Skateboarder, Breakdancer oder wer auch immer war, das war alles super spannend. Aber auch die Skinheads der 90er Jahre, die ihre rechte Subkultur gelebt haben, die haben das aus ähnlichen Motivationen gemacht. Also sich zu emanzipieren von ihrem Umfeld. Die haben aber Heimat komplett anders wahrgenommen. Die haben gesagt, wer hier wegzieht, ist ein Verräter. Wir bleiben schön mal Scholle verbunden und Blut und Boden und so weiter. Ne, das haben sie nicht geschafft, weil sie sich nicht hätten ernähren können. Aber das Ding ist, dass es auch Subkultur war und ist. Und ja, es ist immer die Frage, wie bewertet man das?
Danke für den Einwurf. Da hätte ich noch eine Frage auch an euch beide, wo ich gespannt bin, wie ihr euch dazu positioniert. Paula, ein großer Punkt in deinem Buch Superbusen waren die Ereignisse im Nachgang des Stadtfestes 2018, quasi die rechtsextremen Ausschreitungen. Und das war ja so der Punkt in Sachsen oder vielleicht auch in Ostdeutschland, wo das erste Mal, wo das so rausgebrochen ist, wo das erste Mal wirklich tausende Menschen mit mutmaßlich rechtsextremer Gesinnung auf die Straße gegangen sind und quasi Masse gezeigt haben. Und in meinem Umfeld, in meinem kulturellen Umfeld, in Chemnitz vor allem, aber auch im ländlichen Raum habe ich das gemerkt, dass da die Karten neu gemischt wurden. Weil es wurde immer gesagt, dass Nazis, was du auch gerade erzählt hast, Bernd, dass Nazis mehr so Subkultur sind, dass sie ihre Subkultur leben. Das erste Mal wurde das aber in Frage gestellt, ob diese Menschen wirklich noch Subkultur sind oder ob die dieser Mainstream sind. Das hast du in deinem Buch auch so gut beschrieben, dass es hinterher diese Wir sind mehr Konzerte gab in Chemnitz, wo auch aus dem ländlichen Raum, aber auch aus anderen Großstädten Menschen nach Chemnitz geströmt sind, um quasi diese Buntheit auf die Straße zu bringen, was sich aber halt auch nicht ganz echt angefühlt hat, weil das waren eben nicht nur die Menschen von hier so. Und das ist meine Frage an euch beide. Was mich sehr interessieren würde, ist, wer ist denn nun mehr? Wer ist denn jetzt Subkultur? Und ist der Drops jetzt gelutscht oder wird das noch ausgehandelt?
Also ganz kurz nochmal zur Klärung, weil du dich gerade auf mich bezogen hast nochmal. Mit der Subkultur meinte ich in den 90er Jahren die Skinhead-Jugend-Subkultur, die jetzt hier im ländlichen Raum so Mainstream war. Ich habe nicht den Rechtsextremismus als Subkultur bezeichnet, überhaupt nicht. Ne? Also die Eltern von denen, die haben ja quasi, die haben das ja am Stammtisch vorgequatscht und die haben es dann nur auf die Straße getragen. Das, also diese Grundhaltung, die ist viel breiter, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Also das ist nur mal zur Richtigstellung. Nicht, dass es so aussieht, als würde ich jetzt sämtlichen Rechtsextremismus oder Subkultur zuordnen.
Nee, danke für die Konkretisierung. Das ist ein wichtiger Punkt, weil ich denke ja von meinem Denken her auch an die weiße Schnürsenkel tragenden Nazis so, ne, die es aber dann nicht sind. Aber zurück zu 2018, dieses Wir sind mehr oder vielleicht auch nicht. Was hat das mit euch gemacht? Und vor allem, ist es denn schon ausgekaspert, wer jetzt mehr ist, wer Subkultur ist und wer Mainstream ist?
Das ist ein riesiges Thema und ich bin da auch noch nicht fertig so mit Nachdenken. Für mich war es nicht so überraschend wie für die meisten in Deutschland und auch in meinem Freundeskreis nicht, weil eben durch diese Dresden-Erfahrung alleine schon man da halt einfach seit den 90ern den größten Nazi-Aufmarsch Europas ständig in der Stadt hatte. Also so, es war nur so ein bisschen, dass man irgendwie dachte zwischendurch, es wäre besser geworden oder es wäre nicht mehr so zentriert, ne, durch die AfD oder so hat man sich vielleicht so ein bisschen auch verarschen lassen, dass eben die Leute nicht mehr in Stiefeln und so weiter auftauchen, sondern halt in den Parlamenten sitzen und überall woanders schon längst wieder angekommen sind oder niemals weg waren, vielleicht auch einfach. Und mit dem Wir sind mehr Konzert, ja, also das sehen ja alle Beteiligten, glaube ich, mittlerweile auch sehr kritisch von damals, weil man eben gemerkt hat, okay, die Leute waren sehr schnell wieder weg. Die waren schon ein paar Tage später bei der nächsten Demo, waren nur noch 1.000 da statt 30.000 oder so, sehr viele. Und genau, man weiß ja nicht mal, wer das Wir ist. Man weiß nicht, wer die sind und so weiter. Und deswegen kann man auch über Subkultur und Mainstream. Ich finde, Chemnitz ist ein gutes Beispiel, weil danach ist was richtig Schönes passiert, nämlich die Leute in Chemnitz, die vorher teilweise auch im Kulturbereich und im politischen Bereich auch ein bisschen argwöhnisch sich gegenüber so standen, haben Bündnisse gegründet. Es gibt ganz viele kulturelle Bündnisse, es ist ganz viel passiert. Auch diese Kulturhauptstadtbewerbung, wie auch immer man dazu steht, wird ganz viel bringen, ganz vielen guten Leuten, wird der Demokratiearbeit viel bringen, wird auch ganz vielen tollen Bands und so weiter, der Kunst ganz viel bringen. Deswegen toll, auf jeden Fall. Aber was Mainstream ist, also man hat ja auch noch überhaupt nicht über Kapitalismus geredet, was daran halt alles steckt. Und natürlich ist dadurch immer eine Schieflage und an Kapitalismus hängt immer ganz viel Faschismus auch dran. Das ist auch nochmal ein ganz großes neues Thema. Und dadurch wird, glaube ich, immer meines Erachtens antifaschistische Arbeit in einer kapitalistischen Welt wird immer die Subkultur bleiben, egal wie hip es einem rüberkommt.
Danke für die Zusammenfassung tatsächlich. Damit hast du was Schönes auf den Punkt gebracht, wo ich dir tatsächlich in sehr vielen Punkten bin ich ganz bei dir. Während du hast ja da aber möglicherweise einen anderen Blickwinkel drauf.
Ich habe mal einen Blick darauf, tatsächlich. Ich habe einen viel bürgerlicheren Blick drauf. Tut mir leid, dass das so ist mittlerweile, aber es entwickelt sich bei mir ja auch weiter. Ich selber bin kein großer Freund von diesem, wir machen mal schnell ein Nazi-Weg-Event. Ich halte auch nichts davon von diesen Geldmodellprojekten, so Nazi-Wegmachprogramme. Wir müssen uns mehr Mühe geben. So einfach ist es nämlich nicht gemacht. Das ist eine Daueraufgabe, die wir nicht mit ein paar Bekenntnissen irgendwo erledigt kriegen. Mit ein paar Offenhörnern auf der Jacke oder sonst irgendwas ist das nicht getan. Also ich hatte tatsächlich, ich habe mich ja vorher schon lange mit dem Themenbereich beschäftigt, war immer schon unterwegs, habe dort eng zusammengearbeitet mit der Aktion Zivilcourage Pirna, aber auch mit vielen anderen Institutionen. Und ich bin damals angesprochen worden, 18, wo das in Chemnitz war, tatsächlich von der Staatskanzlei. Also der Freistaat hat uns angesprochen und wir sollten ein Gesprächsformat entwickeln, gemeinsam mit der Uni Leipzig und der Aktion Zivilcourage Pirna. Und wir haben als Reaktion von der Staatskanzlei darauf ein Format entwickelt, das hieß Bürgerwerkstätten, wo wir genau dorthin geguckt haben, wo die Leute sich engagieren. Es wurde immer gesagt, ach, die sind politikverdrossen und die sind politikmüde, aber das stimmt nicht. Die Pegida hat gezeigt, dass sie nicht politikmüde sind. Sie gehen auf die Straße. Sie sind nur völlig irritiert. Und wenn sie von irgendwas müde sind, sind sie verwaltungsverdrossen und parteienverdrossen. Aber dass sie dort bei Wind und Wetter über Jahre auf die Straße gehen, bis heute, wenn man es mal in der Tradition von Pegida, Anti-Impf-Demonstration, bis jetzt Ukraine-Demonstration, wenn man das alles mal das sind immer wieder dieselben Leute, die da auftauchen, immer ambivalenter, wird immer bunter. Und dann haben wir uns gesagt, wir müssen mal weg von diesen politischen Eindeutigkeiten, von diesen Links- und Rechtslagern, sondern wir mal gucken, wen haben wir denn auf dem Land? Und wenn wir dann das Demonstrationsgeschehen in Chemnitz uns mal angucken, da war es ja richtig fett, aber wir hatten es ja vorher auf dem Theaterplatz in Dresden schon 100 Mal, dann sind das ja nicht unbedingt Dresdner oder Chemnitzer. Das ist das ganze ländliche Umland, was mit der Bahn dort reinfährt und dann wie zum Fußball ihre Fahne mitschwingt und dann ein großes Theater machen. Dann zu sagen, okay, wenn wir die Leute auf dem Land erreichen wollen, wo holen wir sie denn ab? Und dann muss ich wieder sagen, wir müssen sie dort abholen, wo sie sind, wo sie sich engagieren, wo sie nicht in ihrer politischen Blase sind.
Aber ich würde dir da gar nicht widersprechen. Also ich glaube auch, dass das viel tiefer gehen muss alles. Also das meine ich auch. Ich habe mit diesem Wir sind mehr und mit diesen ganzen Symbolsachen, also auf jeden Fall mindestens genauso ein Problem, weil es sehr oberflächlich bleibt. Und ich glaube, dass es einfach verschiedene Kampforte gibt sozusagen. Und das eine ist halt wirklich, genau, diese richtig harte Arbeit zu machen, wie du sie machst. Das ist das Allerwichtigste, Pädagogik und so weiter. Und auch soziale Arbeit generell, auch einfach dafür zu sorgen, dass Leute nicht arm sind und dass da auf diesem Wege auch gar nicht erst fruchten kann, dass man sich gegenseitig, wenn man unten ist, fertig macht, ne? Also, dass man noch weiter nach unten tritt. Also das einfach auszuhebeln. Und aber da, wo eben rechte, laut rechte Parolen durch eine Stadt gerufen werden, muss man ja darauf reagieren, ne? Da gibt's ja, also die werden ja gerufen und die hören bestimmte Leute, die hören von Rassismus betroffene Leute, hören die in ihren Wohnungen und haben Angst davor, ne? Und da muss man natürlich zeigen, hey, moin, hier unten stehen noch ein paar andere Leute und wir wollen, dass ihr sicher nach Hause kommen könnt oder so, ne? Also diese öffentliche Rede ist irgendwie ein ganz anderer Ort als eben das, wo du dann deine Arbeit machst. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Baustellen sozusagen, ne? Aber voll.
Da gebe ich dir absolut recht. Nur in der derzeitigen Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite an der B96, wo dieses Demonstrationsgeschehen von Zittau bis Bautzen quasi an einer Bundesstraße entlang geschieht, da habe ich die schwarz-weiß-roten Fahnen. Die versuchen ja die sagen groß, die machen sich ja, die sind ja wenig, aber die machen sich groß mit ihren Fahnen und Transparenten, die dann auch dort immer hängen. Dort stehen aber ganz, ganz viele Leute dabei, die gar nicht zu denen gehören. Das sind Leute, die haben Angst vor Impfen. Das sind irgendwie alternative Schulen. Das sind irgendwelche Biogärtner, die nicht an bestimmte Sachen glauben oder nicht glauben. Jetzt haben wir noch die Friedensbewegten dazu. Wo ordne ich die ein? Aus welcher Ecke kommt die Friedensbewegung? Aus welcher Ecke kommt die Friedensbewegung? Die benutzen alle dieselbe Friedenstraube von Picasso und sehen im Erscheinungsbild aber nicht mehr so aus, dass ich sie eindeutig erkenne. Ich weiß, also ich muss die ansprechen, um erstmal klar zu werden, ist bei denen Hopfen und Malz verloren oder sind die ansprechbar?
Ich denke, das war auch ein ziemlich gutes Schlusswort. Wie war das? Alle Kämpfe immer auf allen Ebenen. Ich danke euch sehr fürs Hiersein und für die Stunde Zeit, die wir zum Thema Heimat gemeinsam verbracht haben.
Ja, danke. Es war sehr schön.
Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast. Bin sehr gespannt. Ich bin ja dann auch in dem Theaterfestival in Leipzig da. Wir kriegen euch alle bei dem Theaterstück dabei. Ich werde es dann, sobald es fertig ist, dann auch den ganzen Kolleginnen und Kollegen empfehlen und weiterleiten. Vielen Dank.
So, das war's für heute. Mein Name ist Sarah Hofmann. Die Redaktion habe ich gemeinsam mit Sebastian Göschel übernommen. Die Produktion des Podcasts liegt bei Eva Morlang von GoodPoint Podcasts. Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen und alle Mitwirkenden. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung oder einen Kommentar dalasst. Sagt es gern weiter, wenn es euch gefallen hat und klickt auf Abonnieren. Sehen werden wir uns spätestens beim Festival auf Europa unter dem Motto Heimatlandschaften. Es findet vom 14. bis zum 21. Mai in Leipzig, Dresden und Chemnitz an insgesamt 14 verschiedenen Spielstätten statt. Alle Informationen zum Podcast und Festival findet ihr auf www.offeuropa.de sowie bei Facebook und Instagram.